Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir ganz herzlich danken, auch jetzt für diesen Tag, für diese Nachmittagsstunde, dass wir hier Gemeinschaft haben dürfen und dass wir uns immer wieder neu freuen dürfen, über dein Wort nachzudenken. Denn dein Wort ist Geist und Leben und dein Wort bewirkt das, wozu du es gesandt hast. Dein Wort bewirkt in jedem Einzelnen das Werk, das du vorherbestimmt hast. Und so hast du versprochen, auch durch dein Wort, dass du das Werk, das du in uns angefangen hast, dass du es auch vollenden wirst auf den Tag Jesu Christi. Und ich danke dir für jedes Einzelne, das hier ist. Ich möchte dich bitten, dass du jedes jetzt in dieser Stunde segnest. Gib du jedem, was es braucht. Schenk, dass jeder auch von dir berührt werden darf, von deinem Geist bewegt werden darf, aber auch verändert werden darf. Ich möchte dir herzlich danken für die Gegenwart deines Geistes und dass du jetzt mitten unter uns bist. Wir loben und preisen dich, lieber himmlischer Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe in meiner Gruppe hier das Thema die Psalmen und die Empfindungen unserer Seele. Und es ist ja so, dass wir mit unserer Seele manchmal etwas Probleme haben, dass sie uns zu schaffen macht, weil wir mit unserer Seele natürlich auch Wellenbewegungen ausgesetzt sind. Da gibt es Tage, wo wir uns sehr glücklich fühlen, wo wir eine Glückseligkeit spüren, und dann gibt es Tage, wo wir einfach niedergeschlagen sind, wo Zweifel aufkommen, wo man sich dann fragt, Gott, was soll das? Und wenn man die Psalmen von diesem Aspekt her anschaut, dann stellt man fest, dass die Psalmisten, insbesondere David, aber auch Asaph und andere, wirklich dieselben Probleme haben. Und was das Schöne ist, man kann hier sehen, sie haben mit dem Gleichen zu kämpfen wie wir, aber sie zeigen uns gleichzeitig einen wunderbaren Weg auf, wie wir mit diesen Dingen umgehen können. Wie sie auch diese Dinge vor Gott gebracht haben, wie sie sich auseinandergesetzt haben mit dem Herrn, gerade diese Dinge, sie haben sie aufgeschrieben, sie haben sie auch gesungen. Und wenn man einzelne Texte aus den Psalmen liest, denken wir an Rachepsalmen oder an Psalmen wie Psalm 22, wo es heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann stellt man sich schon die Frage, ist das ein Liedtext? Kann man das singen? Ist das nicht ein bisschen daneben? Müsste man nicht etwas Fröhliches singen? Offensichtlich ist die Bibel anderer Meinung. Die Bibel ist der Meinung, dass wir auch die anderen Gefühle nicht nur aussprechen sollen, sondern auch singen, mit einer Melodie verbinden. Das ist vielleicht für uns etwas ungewohnt, aber wenn wir Texte mit einer Melodie in Verbindung bringen, dann gehen die Texte noch einmal ganz anders auch in unsere Seele hinein. Sie verankern sich noch auf einer anderen Ebene in unserem Unterbewusstsein. Das hat also durchaus einen Wert, ist durchaus auch sehr kostbar. Wir haben es in Psalm 51 wieder mit einem Lied zu tun, das heißt, es ist auch ein Psalm und der beginnt so: dem Chorleiter. Also das ist ein Lied, das dem Chorleiter gewidmet ist oder der Chorleiter anleiten soll, von David. Und was mir jetzt auch wichtig ist, dass wir den Kontext kurz anschauen, in dem dieser Psalm geschrieben wurde. Es heißt nämlich in Vers 2, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Ich denke, die meisten oder wenn nicht alle kennen die Geschichte, die unrühmliche Geschichte Davids, wo er, als er sich entspannen wollte, eine schöne Frau baden sieht und sie zu sich bestellt, mit ihr Geschlechtsverkehr hat. Dummerweise in Anführungszeichen wird diese Frau schwanger. Er weiß, diese Frau ist verheiratet, er holt den Krieger oder Soldaten Uriah nach Hause und sagt, genieße doch ein bisschen das Leben mit deiner Frau. Und dummerweise, in Anführungszeichen, will dieser Mann das nicht, weil er denkt, ich habe ein schlechtes Gewissen da, mit meiner Frau das Leben zu genießen, währenddem die anderen an der Front sind. Und David bekommt Panik und in dieser Panik weiß er nur noch eins, er gibt Joab den Auftrag, Uriah vorne hinzustellen, sich zurückziehen, so dass die Feinde Uriah umbringen. Das heißt, David hat einen Mord veranlasst. Und in dieser Zeit danach ging es ihm schlecht. Er merkte natürlich auch, dass er keinen Zugang mehr zu Gott hatte und er hat die Sünde aber auch ein Stück weit verdrängt. Und irgendwie kommt er aus dieser Not nicht heraus und jetzt schickt Gott den Propheten Nathan und der erzählt ihm eine Geschichte und aufgrund dieser Geschichte spricht David das Urteil, der Mann ist ein Mann des Todes und Nathan sagt, du bist der Mann. Die Geschichte war natürlich nicht hundertprozentig identisch mit seiner, aber sinngemäß eigentlich genau das Problem wurde dargestellt und David hat nicht einmal gemerkt, dass es sich um ihn handelt. Und David bricht völlig zusammen, aber er bekennt sofort seine Sünde und bittet um Vergebung und Nathan darf ihm sagen, der Herr hat dir vergeben. Allerdings hatte dieses Geschehnis auch entsprechende Konsequenzen. Und vor diesem Hintergrund dürfen wir jetzt diesen Psalm lesen. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Das ist ja unheimlich, wenn man die Sünde vor sich hat und weiß, diese Sünde, das ist das, was mir jetzt so unglaublich zu schaffen macht. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Hysop, und ich werde rein sein. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Vielleicht merken Sie schon etwas. Hier hat David einen unglaublichen Glauben. Er traut seinem Gott zu, dass er ihn so rein waschen kann, dass er weißer ist als Schnee. Nach dieser Schande. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine verlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege. Dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. Also hier bittet David davor, dass er errettet wird vor seiner Blutschuld. Er merkt hier, ich brauche hier Rettung. Und das ist genau der Grund, warum unser Herr Jesus auf die Erde kommen musste und auf Golgatha für uns sterben musste. Gott, du Gott meines Heils, und so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfer, sonst gäbe ich es, Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Also wir haben gesehen, David wurde, kam durch die unglaubliche Sünde, die hier deutlich wird, an einen Tiefpunkt seines Lebens, seines geistlichen Lebens. Durch diese großen Sünden, oder man könnte auch sagen Zielverfehlungen, weil Sünde ist eigentlich eine Zielverfehlung. Die wortwörtliche Übersetzung wäre richtig mit Zielverfehlung. War die Beziehung zu Gott gestört? Er merkte, es ist nicht mehr wie vorher. David konnte nicht mehr mit reinem und mit fröhlichem Herzen vor das Angesicht Gottes treten. Durch seine Sünde hatte er den Namen Gottes sehr verunglimpft. Und als gottesfürchtiger König, der er ja war, hatte er den Namen Gottes massiv geschädigt. Man stelle sich nur die möglichen Kommentare der Feinde Gottes vor. Gehen wir mal jetzt in unsere Zeit. Stellen wir uns vor, David wäre Bundeskanzler in Deutschland. Wir wissen, dass David sehr gottesfürchtig ist, dass er viele Lieder singt, dass er über dem Gesetz Gottes wacht. Und jetzt passiert das hier in unserem, hier in diesem Land. Stellen wir uns eine Bildzeitung vor. Was würde sie schreiben? Der Herr sagt uns, wie wir zu leben haben. Herr, du sagst uns, wie wir zu leben haben. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden und so weiter. Gleichzeitig wählst du einen König, der die Gebote des Herrn aufs Schlimmste übertreten hat. Dieser König, der uns nach den Gesetzen Gottes richtet, hält selbst nicht einmal die wichtigsten Gebote. Soll das ein gerechter Gott sein, der angeordnet hat, dass Ehebrecher getötet werden müssen? Ist ja so, gemäß 3. Mose 20, Vers 10. Dass Ehebrecher getötet werden müssen, während der König, das sogenannte Vorbild des Volkes, einfach verschont wird. Also die Feinde Gottes hätten hier unglaubliches Angriffsmaterial. Keine Frage. Doch dem David war es nach seiner vollbrachten Tat nicht mehr wohl. Vermutlich versuchte er, seine Sünden zu verdrängen. Das ist ja etwas, was wir auch gut können. Ja, wir machen etwas falsch und wir stellen uns der Sünde nicht, weil wir denken, wenn ich mich jetzt mit meiner Sünde auseinandersetze, dann wird mich das in die Tiefe herunterziehen und das ertrage ich nicht. Also verdränge ich meine Sünde. Und das ist aber der falsche Weg. David hat das zwar über eine Zeit lang gemacht und Gott hat gesehen, David kommt aus diesem Verdrängungsmechanismus nicht heraus, ich muss ihm einen Propheten Nathan senden. Wahrscheinlich suchte er schon gar nicht mehr das Angesicht Gottes, weil ihm bewusst oder unbewusst klar war, sobald ich den Herrn suche, müssen meine Sünden zur Sprache kommen. Das kann nicht einfach ungenannt bleiben. Also lenkt man sich lieber ein bisschen ab. Es gibt ja einen Psalm, der darauf hinweist. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Aber während dieser Zeit ging es David nicht gut. Im Psalm 32, die Verse 3 bis 5, lesen wir etwas Interessantes. Ich kann zwar nicht genau sagen, wann dieser Psalm gedichtet wurde. Es wäre aber sehr gut möglich, dass dieser Psalm auch nach dieser Tat gedichtet wurde. Da heißt es nämlich, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine, durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Er spürt, die Hand Gottes lastet auf mir, da ist ein Druck da. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerbluten, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Das ist der Weg, der einzige Weg, dass wir unsere Sünden bekennen. Und es gibt keine Sünde, die so groß wäre, dass wir sie vor Gott nicht bekennen könnten. Keine. Die mag noch so schlimm sein. Wir können sie vor Gott bekennen und sagen, Herr, das habe ich gemacht. Das musste ich auch dieses Jahr wieder lernen, neu lernen, zu sagen, Herr, da habe ich versagt. Ich lege das dir hin. Ich bekenne das. Und erst als ich es auch bekannt habe, habe ich es auf den Tisch gebracht und es hat mich befreit. Wenn ich meine Schuld verdrängt hätte, unter den Teppich gekehrt hätte und gesagt hätte, ja, das passiert vielen anderen auch und das ist ganz normal, wir Menschen sind halt so, dann hätte ich diese Schuld unbewusst mit mir herumgetragen. Unbewusst. Und ich wäre nicht frei geworden davon. Heute darf ich mich frei fühlen, weil ich sie auf den Tisch gebracht habe, weil ich sie bekannt habe. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Er vergibt dann und reinigt uns vollständig, so wie das auch der Apostel Johannes in seinem Brief sagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und rein. Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Es gibt in unserem Leben manchmal Zeiten, in denen die Hand Gottes schwer auf uns lastet, so wie bei David. Diese Zeiten sind aber nicht mit den Bedrängnissen um Christi willen zu vergleichen. Wenn wir um Christi willen schwach, elend und bedrängt sind, weil wir zum Beispiel verfolgt werden oder auf irgendeinen anderen Gründen, um Christi willen, dann spüren wir in der Regel Gottes Frieden und die Freude des Herrn ist in unseren Herzen und der Geist der Herrlichkeit ruht auf uns. Wenn aber die Hand Gottes auf uns lastet, so wie das David hier beschreibt, dann sind wir innerlich unglücklich, dann fehlen uns der Frieden und die innere Ruhe. In diesen Tagen kann der Friede Gottes nicht in uns regieren, wie das Paulus beschreibt. Wir müssen alles aus uns selber machen. Und wer einmal erlebt hat, wie es ist, wenn man mit Gott leben kann, mit Gott durch den Alltag gehen kann, wer das einmal erlebt hat, der erträgt diesen Zustand fast nicht mehr. Doch als die Hand Gottes schwer auf David lastete, war dies kein Zeichen dafür, dass der Herr David nicht mehr liebte oder dass er David verworfen hätte, sondern ganz im Gegenteil, gerade weil Gott David liebte, war es wichtig, dass seine Hand schwer auf ihm lastete. Diese Not Davids war eine Läuterung, die die Restbestände des Bösen in David eben vernichtete, wenn man dem einmal so sagen darf. David war sich seiner Sünde und deren Größe vor allem nach dem Besuch vom Propheten Nathan voll bewusst. Gleichzeitig wusste er aber auch, dass die Gnade und Barmherzigkeit seines Gottes so groß sein würde, dass Gott ihm seine Verfehlungen vergeben kann. Er sah die Größe Gottes. Er sah, du bist noch größer als meine Schuld. David hatte einen ganz großen Glauben und ein enormes Vertrauen. Und in die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Dieses außergewöhnliche Vertrauen, davon bin ich fest überzeugt, freute Gott ganz besonders. Weil dadurch David indirekt zum Ausdruck bringt und bezeugt, Gott nach seinem innersten Wesen zu kennen. Dass nämlich seine Barmherzigkeit größer ist als alles Gericht. Die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht, erklärt uns Jakobus in seinem Brief. Dass die Gnade größer ist, noch überströmender ist als die größte Sünde. Paulus hat ja das gesagt in Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. David hat gesagt, wasche mich völlig von meiner Schuld. Und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. David glaubte daran, dass sein Gott völlig reinigen kann. Doch etwas ist dabei ganz wichtig, indem David sagt, denn ich erkenne mein Vergehen, wird deutlich, dass die Sündenerkenntnis eine ganz wichtige, zentrale Voraussetzung für die Reinigung von Sünde ist, wie das ja auch Johannes schreibt. Solange ein Mensch Sünde als Kavaliersdelikt anschaut und Sünde noch gerne vollbringt, wird Vergebung nicht aktiv. Vergebung ist etwas enorm Wichtiges. Und wenn wir das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht anschauen, dann stellen wir fest, da ist ein Knecht, der schuldet dem König unglaublich viel. So viel, dass er das in seinem Leben nie zurückzahlen kann. Der König ist so groß, dass er ihm seine Schuld erlässt. Gott kann jede Schuld erlassen. Das ist keine Frage. Und das dürfen wir auch erkennen. Deshalb dürfen wir ihm auch jede Sünde bekennen. Es gibt keine Sünde, die wir nicht bekennen können. Aber wichtig ist, wenn wir dann die Vergebung in Anspruch genommen haben, egal wie groß unsere Sünde ist, so sollen auch wir vergeben. Das sagt ja auch Jesus im Vater unser. Vergib uns, wie wir unseren Schuldigen vergeben haben. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir unseren Mitmenschen nicht vergeben. Es kann nicht sein. Ich weiß, dass es ganz, ganz schlimme Verletzungen gibt. Und ich weiß, dass die Verletzungen zum Teil so schlimm sind, dass der Prozess bis zur Vergebung eine ganze Weile dauert. Ich weiß von Frauen, die von ihren Vätern sexuell missbraucht wurden, über Jahre. Und wenn dann dieses Vergehen hochkommt und man dann dieser Frau sagt, du musst deinem Papa vergeben, ja, dann ist das im ersten Augenblick praktisch unmöglich. Ja. Das ist so, das ist ein Prozess. Das ist klar, das muss das Ziel sein, das ist keine Frage. Aber in einem ersten Prozess muss man das einfach mal erkennen, wie schlimm das ist. Und dann gibt es natürlich auch eine Art Wut. Aber dann darf man mit der Zeit auch dieses Ziel vor Augen fassen und sagen, ich möchte vergeben. Und vielfach ist ja das Problem, dass man sagt, wenn ich vergebe, die schlimme Sünde, die an mir verbracht wurde, ist, dann fühle ich mich wie ein Heuchler. Ja? Weil in meiner Seele ist immer noch so eine große Wut da und wenn ich einfach sage, ich vergebe dir, dann fühle ich mich nicht wahr. Aber wir dürfen das von einer anderen Seite sehen. Wir dürfen sagen, Herr, du hast gesagt, ich soll vergeben und ich möchte jetzt das tun, auch wenn meine Seele, meine Gefühle hier nicht mitkommen können. Ich möchte es aus Gehorsam dir gegenüber tun und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zur Heilung der Seele. Das heißt, die Seele wird dann mit der Zeit nachfolgen. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Das hat aber mit Heuchelei nichts zu tun, sondern eben mit Gehorsam. Und noch etwas, wenn wir unseren Mitmenschen nicht vergeben können, dann fügen wir uns selbst den größten Schmerz zu. Wir finden nämlich keinen Frieden mehr. Wir können nicht mehr frei und ungezwungen vor unseren Herrn treten. Es ist, man kann sich das so vorstellen, wenn man nicht vergibt, dann will man ja mit dem, dass man dem anderen nicht vergibt, den anderen irgendwie strafen. Man will ihm sagen, dir vergebe ich jetzt nicht und du sollst darunter leiden. Es kann sein, dass der andere darunter leidet, dass wir ihm nicht vergeben, aber was geschieht? Wir fügen uns selbst den größten Schmerz. Wir tun auch uns selbst einen großen Gefallen, wenn wir vergeben können. David sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Niemand soll sagen können, Gott habe die Tat Davids gut geheißen. Eine Aussage jedoch verwundert uns vielleicht etwas, wenn David sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Warum hat David nur gegen Gott gesündigt und nicht auch gegen Uriah? Ich meine, er hat Uriah die Frau weggenommen, er hat Uriah in den Tod geschickt. Es ist klar, dass der Name Gottes in Verruf geriet, keine Frage, aber War nicht auch Uriah ein Geschädigter? Er wurde den Feinden überlassen und starb im Kampf. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Antwort nicht. Aber es wäre möglich, dass David wusste, mein Gott wird die geschehene Ungerechtigkeit an Uriah nach dem Tode erstatten. Es kann sein, dass er das wusste, Gott, du erstattest dem Uriah das Unrecht. Aber es ist letztlich eine Sünde gegen dich. Und interessant ist ja, wenn wir Jesus hören, was er sagt zu Saulus vor Damaskus. Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Und er sagt beim Gericht, sagt er, alles was ihr an den meinen getan habt, habt ihr mir getan. Das heißt, wenn wir uns gegenüber Menschen versündigen, dann versündigen wir uns letztlich auch gegen Gott im letzten Sinne. Und das war dem David bewusst. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. David hat hier schon erkannt, was Paulus im Römerbrief festgestellt hat. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, auf das er sich aller erbarme. Man kann sich natürlich fragen, warum hat er uns in den Ungehorsam eingeschlossen? Wir sind quasi im Gefängnis des Ungehorsams, des Unglaubens. Er hat das gemacht. Ich meine, wenn wir unseren Leib anschauen, das sündige Fleisch, dann müssen wir sagen, wir sind eigentlich ein Stück weit in diesem sündigen Fleisch eingeschlossen. Das ist so eigentlich wie im Gefängnis. Ja? Wir sind da eingeschlossen, aber Gott hat gesehen, wenn ich das mache, dann dürfen die Geschöpfe meine Barmherzigkeit erleben und erfahren. Und er hat gesehen, in dem Augenblick, wo ein Geschöpf die Barmherzigkeit Gottes ganz persönlich erfahren darf, kann er sein Vaterherz viel besser sehen. Das sieht man ja am verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, der dann plötzlich erkennt, wie der Vater ist. Plötzlich erkennt er das Wesen des Vaters, seine Liebe, seine Güte und Barmherzigkeit, und der war völlig überwältigt. Und dieses Erlebnis wollte Gott keinem vorenthalten. David fährt weiter und sagt, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Die Wahrheit im Innern ist etwas unglaublich Wichtiges. Es ist so wichtig, dass wir von Grund auf wahr werden. Heute haben wir ein ganz großes Problem, nämlich, dass sich die meisten Menschen sich angewöhnen, überall Notlügen zu gebrauchen, weil sie kommen in eine schwierige Situation und merken, wenn ich jetzt hier eine Notlüge anwende, dann komme ich ein bisschen besser weg. Ja. Man gewöhnt sich so sehr, alles ein bisschen zu beschönigen oder zu berichtigen, zu übertreiben oder zu untertreiben. Man gewöhnt sich so sehr daran, dass sich unsere Seele an die Lüge gewöhnt. Und das Problem ist, dass wir mit der Zeit dadurch uns selber belügen und wir merken es nicht einmal mehr. Wenn ein Mensch in die Seelsorge kommt, sollte eigentlich der Seelsorger oder der Psychiater sagen, hören Sie zu, ich kann Ihnen nur dann wirklich helfen, wenn Sie bemüht sind, ganz wahr zu sein. Wenn man in ein seelsorgliches Gespräch geht und während diesem seelsorglichen Gespräch sich selbst und den Seelsorger belügt, wird man die Lösung nicht finden. Man kann zwar das Problem ein bisschen verdrängen, man kann es ein bisschen übertünchen, man kann vielleicht so wieder ein bisschen ablenken, aber das Wurzelproblem kann nicht gelöst werden. Und wenn man mit jemandem in einem seelsorgerlichen Gespräch ist, der nicht willens ist, wirklich wahr zu sein, lässt sich das Problem kaum lösen. Es ist ganz, ganz wichtig. Und unser Gott hat Lust an der Wahrheit im Innern. Er möchte, dass wir ganz wahr werden. Vor allem natürlich ganz wahr ihm gegenüber. Vor ihm. Wenn wir wahr werden, bis ins Innerste des Herzens, bis ins Innerste unseres Lebens, dann kann die Gesundung der Seele am schnellsten bewirkt werden. Dann gewinnt der Geist am schnellsten die Oberhand. Wer wahr wird bis ins Innerste, hört auf, sich selber zu betrügen, hört auf sich selber zu vertrauen, weil er weiß, dass er unfähig ist, sich zu verändern. Das ist ja die tiefgreifende Erkenntnis, die David hier in diesem Psalm macht, dass er merkt, ich kann mich nicht selbst erneuern. Er hat nämlich erkannt, erschaffe du in mir ein neues Herz, einen willigen Geist. Du musst es machen. Ich kann es vergessen, dass ich das selber hinkriege. Und das war die zentrale Erkenntnis auch in diesem Psalm, dass er das erfasst hat. Du musst es machen, du musst mich vollständig erneuern, sonst bin ich verloren, sonst habe ich keine Chance, irgendwie ans Ziel zu gelangen, wenn du mich nicht neu machst. Wer wahr wird bis ins Innerste, hört auf, ein Leben hinter einer Maske zu führen. Die Wahrheit im Innern verändert uns ganz zentral. Sie gibt dem Geist die Möglichkeit, uns grundlegend zu verändern. Durch die Wahrheit im Innern werden die Sünden und die Schwachheiten nicht mehr verdrängt. Sie werden vor Gott gebracht und bekannt und dann wird er uns vergeben und ganz frei machen. Die Wahrheit macht uns frei, sagt Jesus. Das geht natürlich in erster Linie auf die Wahrheit des Wortes Gottes und er selbst ist ja die Wahrheit. Jesus macht uns frei, aber dazu gehört auch, dass wir selber wahr werden. Freiheit entsteht durch Wahrheit im Innern. Doch es gibt noch etwas, das daraus entsteht. David sagt, im Verborgenen wird Gott uns Weisheit kundtun. Da in der Verborgenheit. Da, wo wir in der Verborgenheit ganz wahr werden vor Gott und dann macht uns Gott eine Weisheit da im Innersten kund, die ist dann so kostbar und so herrlich, dass es uns schwerfällt, die richtigen Worte zu finden, was wir erkannt haben dürfen. Es handelt sich hier nicht um eine Weisheit, die offen und für jedermann zugänglich ist, sondern um eine Weisheit, die uns ganz persönlich ebenfalls im Innersten geschenkt wird. Diese Weisheit lässt uns unseren Weg verstehen, wie wir das in Sprüche 14,8 lesen, und führt uns mit der Zeit dazu, alles zu verstehen. Der Weise versteht alles. Er sagt, entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Hyssop ist ein Mauergewächs, also da, wo es ruinöse Mauern hat, wo die Fugen offen sind, da wächst häufig das Hyssop empor. Und dieses Hyssop hat man benutzt, das ist so ein Stängel und hat vorne so ist ein Lippenblütler, den hatte man dann in das Blut des Passalandes getaucht, dieses Hyssop, und hat dann mit diesem Hyssop die Türpfosten und die Tür, also die Pfosten und oben der Sturz hat man bestrichen mit dem Blut. Und dieses Blut hat ja den Todesengel davor abgehalten, dass er die Erstgeburt töten konnte. Das heißt, das Hyssop wurde zuerst in das Blut des Lammes getaucht. Und das ist etwas Interessantes. Das Hyssop ist eigentlich ein sehr niedriges Gewächs, das eben auf Ruinen wächst. Und eine interessante Stelle möchte ich hier erwähnen. In 1. Könige 5,13 heißt es, und er redete, nämlich Salomo, redete über die Bäume, angefangen von der Zeder, die auf dem Libanon steht. Und die Zeder ist ein Bild von Majestät, von Herrlichkeit, von Größe. Und dann heißt es, bis zum Hyssop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh, über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Hier wird uns von der gesamten Spannweite der Reden Salomos berichtet, von der Zeder des Libanon bis zum Hysop, der aus der Mauer hinauswächst. Die Zedern des Libanon, die herrlichsten und majestätischen Pflanzen, die die Bibel erwähnt. Und wenn wir das lesen, dass er von diesem Baum her bis zum Hysop redet, dann zeigt uns das an, dass der Hysop zur niedrigsten, verachtetsten Pflanze gehört. Wir haben ja auch gelesen, dass der Hysop aus der Mauer wächst und dies ist meist dann der Fall, wenn die Mauer schon älter ist und Risse zeigt an den zerstörten Gebäuden, den Ruinen des Lebens, wächst also dieses niedrige Gewächs. Und ausgerechnet dieses niedrige Gewächs hat das Vorrecht, als erstes in das Blut des unschuldigen Lammes getaucht zu werden, um dafür zu sorgen, dass es nicht gerinnt. Hysop hat nämlich die Wirkung, dass das Blut weniger schnell gerinnt. Das ist nur so ein Nebeneffekt. Der Hysop wird also zum Werkzeug, um das Blut an die Türe zu streichen, damit das Volk Gottes vor dem Verderber geschützt ist. Mit dem Hysop wird der ehemals Aussätzige mit Opferblut besprengt und dadurch gereinigt. Aussatz ist auch ein Bild für Sünde. Nun, wer darf als erstes in das Blut des unschuldigen Lammes getaucht werden? Sind es nicht die Elenden und die Verachteten dieser Welt? Sind es nicht diejenigen, die nichts sind in dieser Welt? Paulus erklärt uns in 1. Korinther 1, dass Gott das auswählt, was nichts ist in dieser Welt, das Elende. Sind es nicht solche, die auf den Trümmern des Lebens gewachsen sind, die eben nicht auf einem fetten Boden wachsen konnten, sondern aus einer brüchigen Mauer, die für andere und edle Pflanze alles andere als attraktiv ist? Das verachtete Hysop wird als erstes in das Blut getränkt und darf zum Schutz und zur Reinigung von anderen verwendet werden. Hysop ist auch ein Stück ein Bild auf uns, so denke ich auf jeden Fall. Und aus all diesen Begebenheiten können wir erkennen, dass der Hysop das reinigende und schützende Opferblut vermitteln konnte. David erkannte mittels des Hysops, kann sein Gott ihn entsündigen, im übertragenen Sinn in Bezug auf Israel, und die Aussätzigen dürften die Glieder am Leibe Jesu solche sein, die das reinigende und schützende Opferblut Jesu Christi einmal vermitteln dürfen und es auch heute schon vermitteln dürfen. Nachdem David die Aussage machte, entsündige mich mit Hysop, verkündete er gleichzeitig, und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Diese Feststellung zeigt uns, welchen Glauben David hatte. Er traute seinem Gott alles zu. Für ihn war klar, mein Gott kann mich so entzündigen, dass ich absolut rein bin. Obwohl ich zu den schlimmsten aller Sünder gehöre, ist dies meinem Gott möglich, obwohl meine Sünde blutrot ist, kann mich mein Gott weißer als Schnee machen. Dieses große Vertrauen, diesen Glauben in das Wirken Gottes war das Außergewöhnliche an David. Man kann sich ja immer wieder fragen, warum war eigentlich David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Also wir hätten wahrscheinlich David diesen Titel nicht gegeben, weil wir immer wieder auch gesagt hätten, also der Mann hat so viel auf dem Kerbholz, ja, also der kann unmöglich ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Nein, Gott hat das Herz angeschaut, er hat einerseits den großen Glauben Davids gesehen, er hat seine Feindesliebe gesehen, er hat seine Hingabe gesehen und wie er auch mit anderen Menschen umgegangen ist, wie er sich korrigieren ließ von Gott, wie er sich immer wieder neu ausgerichtet hat auf Gott und wie er einen unglaublichen großen Glauben hatte in die Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes. Das hat Gott gefallen. Es gibt sicher noch mehr Gründe, aber das sind sicher einige davon. David war klar, nur mein allmächtiger Gott, der auch Dinge kann, die nach dem Gesetz unmöglich sind, bewirkt ein solches Wunder. Jesaja darf ebenfalls eine ähnliche Verheißung aussprechen. In Jesaja 1, 18 heißt es, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht Yahweh, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Und wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Hat also Gott bereits in Jesaja angekündigt seinem Volk, ich weiß, dass ihr tief in Sünde fallen werdet, dass eure Sünde tief rot sein wird. Aber ich werde durch meine Tat auf Golgatha euch völlig, völlig reinwaschen. Das sagt er hier jetzt nicht mit diesen Worten, ich sage das jetzt vom Neuen Testament her. Er hat sein Volk oder wird sein Volk völlig reinwaschen. An dieser Stelle lese ich ein Zitat von Adolf Heller. Er hat einmal geschrieben, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Was ich jetzt sage, immer noch Adolf Heller, mag manche überraschen. Wer nach schwerer Versündigung die Erlösung und Vergebung erfasst hat, ist in den Augen Gottes reiner als einer, der nie gesündigt hat. Oh oh, darf das Adolf Heller sagen? Ich wiederhole, wer gesündigt hat und hat seine Sünde Jesus gebracht, wer Buße getan hat und sie unter das sündenauflösende Blut Christi und unter die Zucht des Heiligen Geistes gebracht hat, ist reiner, als wenn er nie gesündigt hätte. Kann man das wirklich sagen? Hier stellt sich natürlich schon die Frage, wie kommt Adolf Heller zu dieser Aussage? Ist sie nicht ein wenig vermessen? Wäre solches nicht denen gegenüber sehr ungerecht, die sich bemüht haben, ein anständiges Leben zu führen, möglichst ohne Sünde? Jesus bezeugt einmal etwas Ähnliches. Der Pharisäer betet ja, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner, von Ferne stehend, wollte seine Augen nicht auf gen Himmel heben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser nämlich der Zöllner, der so vieles falsch gemacht hat in seinem Leben, der nicht so ein vorbildliches Leben geführt hat wie der Pharisäer, der geht gerechtfertigt hinab in sein Haus. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus schließt also diese kurze Begebenheit mit der Bemerkung ab, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Damit werden wir hier mit einer geistlichen Gesetzmäßigkeit konfrontiert, die es genau zu beachten gilt. Konkret heißt dies nämlich, wer sich anstrengt und mit persönlichem Einsatz Gerechtigkeit erwerben will und versucht dann mit dieser Gerechtigkeit auch zu brillieren, der erhöht sich oft unbewusst selbst, weil er dadurch sich selbst und anderen etwas beweisen will. Ich bin halt doch ein überdurchschnittlich guter Mensch. Ein anständiger Mensch. Ich tue Gutes und scheue niemanden. Mit persönlicher Anstrengung erreiche ich eine Gerechtigkeit, mit der Gott wirklich zufrieden sein kann. So denkt man unbewusst. Vielleicht auch bewusst. In den Augen Gottes ist dies ganz klar eine Selbsterhöhung und dies endet immer in einer Erniedrigung. Ganz egal, wie gerecht ein Geschöpf auch sein mag, es wird immer erniedrigt werden, wenn ein Geschöpf sich selbst erhöht. Jesus hat sich selbst erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Das können auch heilige Engel sein, die alle Gebote eingehalten haben, oder der ältere Sohn, der von sich sagt, in Lukas 15, 29, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Warum aber kommt es zu einer Erniedrigung der Selbstgerechten? Das ist jetzt die große Frage. Das ist also einer, der nie ein Gebot übertreten hat. Wir machen vielleicht noch einmal kurz auf. Der Sauerstoff geht immer sehr schnell zu Ende hier, wenn so viele Räume, so viele Leute in einem Raum sind. Gut, wenn man mal kurz wieder Luft hat. Warum aber kommt es zu einer Erniedrigung der Selbstgerechten? Die haben also nie ein Gebot übertreten, vielleicht sind es auch heilige und gerechte Engel, die nie ein Gebot übertreten haben, und wie werden die jetzt nun erniedrigt? Das ist die große Frage. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, die Selbstgerechten geraten immer in die Falle des Hochmuts. Ja, ich denke, wir können wieder schließen. Sie geraten in die Falle des Hochmuts. Sie überheben sich über andere, fühlen sich als etwas Besseres als andere, schauen auf andere herunter. Und wenn wir uns über andere erheben, ist das im tiefsten Grunde Egoismus, lieblos. Es ist eben, es kann nie etwas Bleibendes bewirken. Ich denke, wir alle sind schon Menschen begegnet, von denen wir den Eindruck haben, der fühlt sich einfach viel besser als alle anderen. Der hat sein frommes Leben im Griff, ist so ein vorbildlicher Christ, er ist erfolgreich im Beruf, er hat keine größeren Probleme, es läuft alles rund in seinem Leben. Und man spürt dann auch gegenüber solchen, die halt mit vielen Dingen zu kämpfen haben in ihrem Leben, dass derjenige dann das Gefühl hat, ja, das ist halt ein armer Kerl, der hat es halt nicht so gut geschafft wie ich, ja, und man muss dem so ein bisschen helfen, aber man spürt sich nicht richtig wertgeschätzt. Es ist im tiefsten Grunde ist jeglicher Hochmut Lieblosigkeit. Und ich finde es so schön, dass unser Jesus, der von keiner Sünde wusste, der nie gesündigt hat, sagt, ich bin von Herzen demütig. Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Wir sagen so, also, wenn einer Grund gehabt hätte, hochmütig zu sein, dann er, weil er hat ja nie gesündigt. Nein, er wusste, wer in der Liebe ist, ist von Herzen demütig. Das hat er ja danach bewiesen. Die Selbstgerechten praktizieren kaum wirkliche Barmherzigkeit. Und weil sie kaum wirkliche Barmherzigkeit praktizieren, übertreten sie das oberste Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Menschen und Geschöpfe, die sich selbst erniedrigen und zu wirklichen Herzensdemut gelangen, so wie David hier, erkennen plötzlich das Angebot Gottes, wonach ihnen die Gerechtigkeit Jesu Christi geschenkt wird. Das ist ja das Gewaltige. Ich kann nichts, ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Das hat ja der Zöllner gesagt, ich bin ein Sünder. Und der Zöllner hatte nur noch eine Hoffnung. Und diese eine Hoffnung war die Gnade Gottes. Und weil er seine ganze Hoffnung in die Gnade Gottes gesetzt hat, hat Gott ihn gerechtfertigt, wie indem er ihm die Gerechtigkeit Jesu Christi geschenkt hat. Darum ist dieser Zöllner gerechtfertigt. Nicht wahr? So ein vorbildlich toller Mann war. Menschen und Geschöpfe, die sich selbst erniedrigen, kommen also zu dieser Herzensdemut. Wenn ich nun mit der Gerechtigkeit Jesu Christi vor Gott erscheine, ich darf also die Gerechtigkeit Jesu Christi für mich persönlich in Anspruch nehmen, nicht weil ich so gut bin, sondern weil ich sie mir schenken lasse, diese Gerechtigkeit, dann verblasst sogar der gerechteste und heiligste Engel neben mir. Also machen wir doch das mal einfach anhand eines Bildes deutlich. Ich bin in meiner Sündhaftigkeit so ein elender kleiner Kerl, ja. Und neben mir ist so vielleicht ein ganz, ganz vorbildlicher Christ, ja. Und dann gibt es vielleicht noch den ganz heiligen und gerechten Engel, ja. Und ich bin einfach nichts. Jetzt wascht mich Gott, macht mich rein, schenkt mir die Gerechtigkeit Jesu Christi und ich darf mit der Gerechtigkeit Jesu Christi überkleidet werden. Ja, also wenn ich das mal so beschreiben darf, die darf ich für mich in Anspruch nehmen und mit dieser Gerechtigkeit darf ich vor Gott erscheinen. Und wenn dann da noch ein heiliger, gerechter Engel ist, der immer noch mit seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott erscheint, dann ist er plötzlich der Letzte. Plötzlich der Letzte. Er muss nicht mal persönlich sterben. Er ist plötzlich der Letzte, weil er sich nicht beschenken lässt mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit Jesu Christi. Dann wird er plötzlich erniedrigt. Natürlich, die Erniedrigung findet auch anders statt, indem er seine Geschöpfe in einen Zerbruch führt, indem sie merken, ich bin untauglich, ich kann den Anforderungen Gottes nicht genügen, und irgendwann fällt jeder auf die Nase und irgendwann erkennt auch ein solches Geschöpf, ich brauche die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wenn also die Sünder mit der Gerechtigkeit Jesu Christi ausgestattet werden, ist ihre Stellung viel höher als die der heiligsten Engel. In diesem Augenblick wird der Selbstgerechte zum Untersten und somit zum Niedrigsten und zum Kleinsten. Dadurch kommt es also zu einer Erniedrigung derjenigen, die sich selbst erhöht haben. Die genannte geistliche Gesetzmäßigkeit zieht sich in allen Bereichen durch und sie trifft jeden. Ohne dass wir es merken, versuchen wir uns oft immer wieder selbst etwas zu erhöhen, damit wir in der Gesellschaft eine bisschen bessere Stellung haben. David hat ja etwas ganz, ganz Entscheidendes erkannt. Ja, als er so vor der Bundeslade getanzt hat und Michal ihn verachtet hat, hat er gesagt, und ich will in meinen Augen noch geringer werden. Der hat das erkannt, und das ist schon ein Geheimnis, wenn wir einfach hier auch in eine Bescheidenheit hineinkommen und sagen, ob ich jetzt abgesehen bin oder nicht, ob die Leute gut denken von mir oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist nur eins wichtig, dass durch mein Leben Gottes Güte groß gemacht wird. Dass durch mein Leben Gott verherrlicht wird. Ja, das ist wichtig. Dass Jesus groß gemacht wird. Dass Menschen durch mein Leben in eine Liebesbeziehung zu Jesus Christus hineinkommen. Das ist wichtig. Alles andere ist unwichtig. Ob ich dabei gut wegkomme oder nicht, spielt gar keine Rolle. Was ist eine geistliche Bescheidenheit? Verstehen wir jetzt vielleicht besser, warum Adolf Heller sagen kann, wer gesündigt hat und seine Sünde Jesus gebracht hat, wer Buße getan und sie unter das sündenauflösende Blut Christi und unter die Zucht des Heiligen Geistes gebracht hat, ist reiner, als wenn er nie gesündigt hätte? Es gibt noch einen Aspekt, der hier zu beachten ist. Jesus sagte einmal zum selbstgerechten Pharisäer, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Wenn es nach großer Sünde zu einer echten Umkehr gekommen ist und zu der wunderbaren Erkenntnis, dass Gott die Sünden vergibt, dann entsteht fast zwangsläufig eine ganz große Liebe zu diesem Herrn Jesus. Also ich kann mir gut vorstellen, als dem Saulus von Tarsus so richtig bewusst wurde, ich habe den Messias verfolgt. Ich habe gegen Gott gekämpft und der gibt mir einfach nur seine Gnade und Barmherzigkeit. Der überschüttet mich mit Gnade, der straft mich nicht in seinem Zorn, der gibt mir einfach nur Gnade und ich darf ein Begnadigter sein, ich kann nur anbeten vor dieser Liebe. Ich kann nicht mehr anders. Und dieser Saulus wurde ja dann ein eifriges Werkzeug der Liebe Gottes. Ja, wenn man so erkannt hat, wie tief man gefallen ist und gleichzeitig dann erkennen kann, dass Gott uns mit Gnade überschüttet, mit Gnade und Barmherzigkeit krönt, dann kann man nicht mehr anders als diesen Gott zu lieben und dann kann man auch nicht mehr anders als seine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben. Das macht einen, der sich selbst erniedrigt, auch hoch. Diese bedingungslose Liebe. David nun sagt, wasche mich und ich werde weißer als Schnee sein, dann zeigt uns das Folgendes, wer im Blute Jesu gewaschen ist, ist absolut rein. Schnee stellt Reinheit oder Gerechtigkeit dar, doch wie kann David noch weißer als Schnee sein? Wie kann er reiner als rein sein? Wer die Reinheit und Gerechtigkeit Jesu Christi für sich in Anspruch genommen hat, weil er sie geschenkt bekommen hat, verfügt über eine Reinheit, die jede andere Reinheit oder Gerechtigkeit bei weitem übertrifft.